We would like to welcome everybody near and far on this wonderful day, the day of the Lord.
Nun, wir wollen alle und jeden Einzelnen willkommen heißen, von nah und fern, an diesem wunderbaren Tag, an den Tag des Herrn. Sonntag ist der Tag, wo die frühen, die ersten Christen in der Verfolgung zusammenkommen mussten in den Katakomben, weil sie verfolgt waren. Und das war der Sonntag, wo sie den Herrn angebetet haben, zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Es ist auch aber komisch, dass wir als Christen so kritisch werden können und vielleicht sogar noch ein Haar spalten und dadurch gegen Gott und Gottes Reichtum arbeiten und kämpfen sogar. Nun, heute würden vielleicht welche sagen, was? Gottesdienste in den Gräbern zu haben, weil das waren ja die Katakomben, waren die Gräber, da wo die Verstorbenen waren. Man kann doch nicht da Gottesdienst halten. Und vielleicht werden wir manchmal so kritisch gegeneinander und keiner kann nichts mehr tun. Aber das war der einzige Platz, wo die ersten Christen zusammenkommen konnten. Wo sie zusammenkommen konnten, ohne verfolgt, ohne erwischt zu werden sozusagen, wo sie sich noch verstecken konnten, um zum Gottesdienst zusammenzukommen. Nun, heute sind wir hier, um das Angesicht Gottes zu suchen. Wir alle, aber wir, die wir hören oder reden, oder die sich um die technische Arbeit kümmern müssen, dass die Botschaft auch ausgesandt werden kann. Wir alle suchen das Angesicht Gottes. So lasst uns unsere Häupter beugen im Gebet. Herr, welch ein Vorrecht über allen Vorrechten, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Öffne unsere geistlichen Augen. Öffne unsere geistlichen Ohren, dass wir dich sehen und jetzt deine Stimme hören dürfen in dieser Stunde. Wir bitten das im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wollte heute darüber reden, dass die Stimme Gottes zu hören. Da gibt es eigentlich ein Lied, das in meinen Gedanken, in meinem Kopf schon in den letzten Tagen war, was mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt über dieses Thema reden sollte. Nun, aber erst später werde ich dann zu diesem Lied kommen. Nun, die Stimme Gottes zu hören, dass in dieser schwierigen Zeit, das ist nicht nur, dass es uns geistlich am Leben hält, aber es kann sogar noch uns da bringen, dass da noch ein tieferer Grund dahinter ist oder noch ein Zweck dahinter steckt, wo wir jetzt eigentlich ja, gebunden sind, wo wir eigentlich nichts tun können. Ich weiß nicht, ob wir immer es erkennen, welches Vorrecht es ist, dass wir Gottes Stimme oder Gottes Stimme hören können. Ich vergesse nicht, vor einigen Jahren, ich war hier bei einem Abendgottesdienst. Wir waren vielleicht 600, 700 Leute hier im Gottesdienst mit diesen hellen Lichtern an, eingeschaltet. Und eine kleine Grille kam herein auf den Teppich, da vorne vor uns. Und alle, ja, zumindest die vorne gesessen sind, haben alle diese kleine Grille reinkrabbeln sehen. Aber diese Grille war sich nicht bewusst von all diesen Augen, die jetzt auf sie gerichtet sind. Ja, er ist ganz, hat sein Ganzes gegeben, um vorsichtig zu sein. Er hat ein paar Schritte gemacht, stehen geblieben. Und seine Fühler sind hin und her gegangen, um herauszufinden, ob da vielleicht irgendwo eine Gefahr ist. Die Grille ist hier reingekommen. Voll unbewusst davon, was dies für ein Platz eigentlich war. Die Grille wusste es nicht, dass das ein Gebäude war, das von Menschenhänden erbaut wurde. Man konnte auch gar nicht an die ganze Ingenieurarbeit denken, was dahinter stand, um dass wir dieses Auditorium bauen konnten. Und da war sich nicht bewusst über den Teppich, auf dem es krabbelt, wie der gemacht worden ist. Er wurde nicht über die Bänke und wie die gebaut und geschnitten und gehobelt waren und dann zusammengebaut und hergebracht wurden. Sie kam einfach nur rein, weil sie hineingegangen ist. Dann dachte ich, welch eigentlich ein Sinnbild für den Menschen. Er ist in diese Welt geboren und er wandelt hier auf dieser Erde. Aber der Unterschied zwischen dieser kleinen Grille und das Gehirn, die diese Gebäude geplant haben, den Beton gemischt haben und. So, da ist der Unterschied, ist praktisch zwischen dieser Grille und dem großen Wissen ist eigentlich der Unterschied zwischen uns und den großen Schöpfer. Wir haben ja keine Idee, was Gott sieht von über uns, von uns, wie wir durch diese Welt gehen, in unseren Wandeln durch diese Welt. Wenn eine Covid-19-Epidemie oder Pandemie auf diese Welt, über diese Welt kommt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was Gottes Plan dadurch ist, darin ist. Du und ich, wir gehen vielleicht vorsichtig herum und versuchen unsere Sünden zu verstecken und verbergen, dass nicht jeder unsere Sünden sehen kann. Und wir erkennen nicht, dass wir in einem breiten Licht sind, vom Himmel her, wo Gott auf dem Thron sitzt, mit der Herrscher, die Wolke der Zeugen, und schauen auf mich hier, der da sozusagen diesen Leben da jetzt praktisch wieder die Grille reinkommt und unwissend da herumgeht und einfach schaut, was tue ich jetzt? Nein, du Freund, der du auf deiner Sünde sitzt und darauf aus bist, deine Sünde zu verbergen, du bist so närrisch wie diese kleine Grille, die vielleicht gedacht hat, sie ist sicher hier. Da sind vielleicht 600 Augenpaare, die auf ihm gerichtet sind. Ja, alle haben ihn gesehen, der ist da ein Licht vor allen hereingekommen. Oh, welch ein Narr ist der Mensch, der durch dieses Leben geht und nicht an Gott glaubt und nicht mit Kontakt mit Gott hat. Nun, wenn es möglich wäre, dass wir, die wir hier waren, so, wenn praktisch wir in der Lage gewesen wären, zu dieser Grille zu sprechen, dass es versteht. Das ist so, wenn Gott, wir das Geschöpf, und wenn Gott dann zu uns spricht, egal eigentlich, was er sagt, allein schon, dass wir das Vorrecht haben, dass dieser Schöpfer, der große Gott, zu dir spricht, dass du ihn hören kannst, zu dir, kleine Kreatur. Und da ist etwas, ja, ein bisschen Komisches, in den, die Stimme Gottes zu hören. Es ist göttlich. Du kannst es nicht mit menschlichem Verstand vergleichen. Nun, wenn eben Gott sagt, Bach, pass auf, dass du nicht in die Sünde fällst. Praktisch, wo Gott zu Kain gesprochen hat. Pass auf, die Sünde steht vor der Tür. Oder wie Gott zu Mose in der Wüste gesprochen hat, geh und rette mein Volk oder führe es heraus aus Ägypten. Oder wie Paulus auf dem Weg nach Samaria, auf dem Weg nach Damaskus, wo er zu Boden gefallen ist, die Stimme gehört hat, Paulus, warum verfolgst du mich? Oder Saul damals noch. Freund, das ist etwas Außergewöhnliches, etwas Großes, wenn Gott, der Schöpfer, zu dir spricht. Und wenn er dann zu uns spricht, ist es ungewöhnlich. Es ist anders wie eine menschliche Stimme. In Zeiten, wenn er zu dir spricht, wird er dich überführen. Er wird dich richtig treffen, das Böse deines Herzens offenbaren. Und ja, wo das Böse in dir dann offensichtlich wird. Du wirst überführt sein über das, wie böse du bist. Wenn eben Gott zu dir spricht, wird das so sein. Wie verdorben du bist, elendig du bist, dass du die Hölle verdienst und nichts anderes wegen dem Bösen in dir. Und auch wenn du dann brichst und dein zusammenbrichst, wenn du dein Böses siehst und vor Gott um Gnade bittest und über dein Böses, über deine Sünde. Und das führt aber nicht dazu, dass man die Hoffnung verliert und hingeht, sich selbst umbringt. Nein, es bringt eine göttliche Reue. Die Bibel sagt, die göttliche Reue führt zum Leben. Eine natürliche Reue, weltliche Reue führt zum Tode. Darum der Mann am Kreuz. Wo er gekreuzt, ja. Der da gehangen ist, in Schmerzen, in Hoffnungslosigkeit und was auch immer. Aber wo dem Moment, wo er erkannt hat, wer der ist neben ihm, wie der, als er zu ihm spricht, war sofort die Hoffnung erweckt, wo er sagt, du bist mit mir, wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Aber auch göttliche Reue will nicht, dass wir jetzt das Handtuch schmeißen, aufgeben und vielleicht sogar selbst umbringen. Es kann dieses Geheimnis hören. Aber in derselben Weise wird da nicht jetzt ein grünes Licht kommen und sagen, oh ja, dann kann ich einfach weitermachen in der Sünde. Nein. Dass wir dann denken, ja, Gott vergibt mir meine Sünde. Eine Person, die einfach leichtfertig sündigt, ich bin ja vergeben, ich habe Vergebung empfangen und dann wieder einfach weitermacht mit der Sünde. So eine Person hat noch nicht die Stimme Gottes gehört. Die Stimme Gottes überführt dich vom Bösen deiner Sünde und macht dich noch vorsichtiger, noch mehr motiviert, dass du nicht mehr sündigst. Ich möchte, dass wir ein praktisches Beispiel vom Gottes Wort, es gibt ja viele Beispiele, aber ich möchte jetzt über einen Mann reden, das Beispiel gebrauchen, der die Stimme Gottes gehört hat. Der du jetzt heute Gottes Wort zuhörst, denke daran, in Gottes Augen bist du weniger wie diese kleine Grille. Gott sitzt da wach schaut auf dich, beobachte dich, wie du in diese Welt kommst, wie du lernst, am besten dich zu bewegen, um sicher zu sein. Wo du dich ausschaust und dich entscheidest, welche Arbeit du tun wirst. Und Gott sitzt im Himmel und sagt, warum fragst du nicht mich, welche Arbeit, welchen Beruf ich erlernen soll? Und du, junger Mann, der du Ausschau hältst nach den Mädchen, um zu schauen, welche wird die richtige sein, welche ist die, die ich mag. Oh Gott sitzt da und sagt, warum überlässt du es nicht mir, und dass ich für dich eine Frau suche? Und du, der du fühlst, niemand will mich und ich werde nie heiraten. Gott sagt zu dir, sei glücklich damit, wie ich dich gemacht habe, was ich für dich ausgesucht habe. Und such nicht nach etwas, so für das ich dich nicht gemacht habe, geschaffen habe. Lass dein Leben offen und im Lichte sein. Die Sünden deines Herzens, die Gedanken, mögen sie offen sein und im Lichte sein. Wenn du und ich uns voll bewusst sind von diesem heiligen Gott, vor dem wir leben, dass wir zu einem anderen Menschen gehen und denen die Sünde sagen und um Gebet fragen. Das ist nicht schwieriger, als wie zu bedenken, die Sünde, die du begangen hast, wie die zwischen dir und dem heiligen Gott steht, wie er es sieht. Dann ist das andere nichts mehr, dass du es einfach für jemanden bekannt machst. Freunde, das ist die Medizin, die dir hilft, um frei zu werden von deiner Sünde. Halte das immer in Gedanken. Ich lebe vor Gott alle die Zeit. Wo ich weiß, dieser Gott ist da, er sieht mich, er kennt auch das Dichten meines Herzens, meine Gedanken, alles ist offen vor ihm. Lasst uns das Beispiel von Noah anschauen, im ersten Buch Mose 6. Erster Buch Mose 6, Vers 12. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Hat Gott dir je schon dein Leben so gezeigt? Wo du erkannt hast, ich bin verdorben. Und ich habe mein Ziel, meine Richtung verloren. Die Richtung. Und dann Kapitel 6, Vers 13. Da sprach Gott zu Noah. alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist voll Frevels von ihnen, und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Manchmal frage ich mich, ob diese Plage, dieser Coronavirus, nicht gesandt ist, weil Gott gesehen hat, dass wir wild geworden sind, unehrlich, frech und voller Lust geworden sind. Gott hat gesagt, diese Grille angeschaut hat, eben diese Grillen, die auf Erden leben, ohne Gott gelebt haben und Böses getan haben. Und Gott hat zu Noah gesagt, und nochmal Vers 13, da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen, und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Weißt du, wisst ihr, unter den 10 schlimmsten Städten in der Welt, wo die meisten Verbrechen, Gewalt herrscht, unter den 10 von der ganzen Welt sind 5 hier in Südafrika. 5 von 10 Städten der Welt, wo die meisten Verbrechen geübt werden, sind 5 südafrikanische Städte. Dann klagen Menschen, warum können wir keinen Trink haben? Warum können wir nicht rauchen? Warum können wir nicht dies und das tun? Und über den allen fangen sie jetzt an, Haschisch zu rauchen, indem sie eine Lüge glauben. Ich sage es nochmal, eine Lüge, dass da etwas Gutes ist, indem man Haschisch raucht. In Ländern, Staaten, wo sie Haschisch erlaubt haben, sind die Autounfälle in die Höhe gestiegen und raketenhoch sozusagen, ist haushoch geworden. Vers 14, mach dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech inwendig und auswendig. So sollte es machen. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Weite und 30 Ellen die Höhe. Ich werde nicht weiterlesen, wie Gott die Anweisung gegeben haben. Da gibt es verschiedene Details, wie Noah die Arche bauen sollte. Nein, da werde ich nicht viel darüber oder nicht mehr weiterlesen. Wisst ihr, wie lange wir schon in diesem Lockdown mit Covid-19 sind. Ich denke, heute ist der Tag 122. Wisst ihr, wie lange Noah und seine Familie in der Arche waren? Die waren 377 Tage in der Arche. Ein Jahr sind 365, vielleicht im Schaltjahr 366 Tage. Noah war eben 377 Tage in der Arche. Zuerst musste er schon 7 Tage in der Arche warten, bevor der Regen kam. Ich weiß nicht, was da vorging unter seiner Familie. Vater hier, zuerst hast du diese verrückte Idee, um dies zu bauen. Jetzt sitzen wir herin, da ist kein Regen. Aber dann hat es angefangen zu regnen. Und das Wasser kam hervor 150 Tage. Das sind 5 Monate der Zerstörung sozusagen. Und dann 110 Tage da hat es gedauert, wo das Wasser abgelaufen ist, weniger geworden ist. Und nochmal 40 Tage wurde das Land sichtbar. Das ist Kapitel 8 vom Vers 5 und 6. Und dann 3 Wochen hat Noah Vögel ausgesandt aus der Arche heraus. Bis dann, wo eine Taube, die er ausgesandt hat, nicht mehr zurückkam. Dann musste aber Noah noch 3 Monate warten, bis er dann erkannt hat, dass das Land wirklich trocken war. Das Kapitel 8, Vers 13. Und dann war noch ein Monat, bis sie dann endlich die Arche verlassen konnten. Sie waren 377 Tage in der Arche, von da, wo sie hineingegangen sind und wieder hinausgegangen sind. Aber Gott hatte einen Plan, ein Ziel in diesem allem. Und gesegnet, gesegnet, gesegnet ist der Mann, der Gottes Stimme hören konnte. Der hören die Stimme Gottes gehört hat, baue eine Arche und geh du mit deiner Familie hinein. Als Noah die Stimme Gottes hörte, Nun, für mich sind da viele Ähnlichkeiten mit Noah und jetzt mit diesem Covid-19, mit dieser Pandemie. Noah musste sich an die Anweisung, die praktischen Anweisungen halten. Ich spreche nicht vom Geistlichen, aber nur mal die praktischen Anweisungen, wie er die Arche bauen sollte. Sonst wird diese Arche nicht schwimmen. Wir haben auch genaue Anweisungen bekommen, wie wir sicher sein können in dieser Zeit dieser Pandemie. Menschen rebellieren dagegen, links, rechts und in der Mitte, überall. Sie mögen das nicht, sie wollen es nicht. Ich sage nicht, dass man, wenn man sich an die Regeln hält und die Vorschriften, nichts geschehen kann. Es kann passieren. Aber trotzdem, wenn du dich an die Anweisungen genau hältst, dann weißt du zumindest, du hast alles in deiner Macht sozusagen getan, um davon frei zu bleiben. Wir haben die Anweisungen hier auch von diesem Pult, von der Kanzel immer und immer wieder weitergegeben und wiederholt. Halte Distanz. Der Virus kommt entweder rein, weil man ihn einatmet, oder die Hände, wenn man einen Gegenstand berührt hat, wo der Virus ist, oder durch die Augen, wenn jemand sozusagen durch Husten, wenn etwas in deine Augen kommt. Und wenn du es an die wenn du die Hände das berührst und deinen Mund berührst oder die Augen oder Nase, dann kommt es rein. Trage eine Maske, dass du diese Bakterien nicht so leicht oder diesen Virus nicht so leicht einatmen kannst. Und desinfiziere deine Hände regelmäßig, wasch sie regelmäßig. Und wenn er eben hustet und neben dir ist, dass das Husten nicht in deine Augen geht. Noah musste sich genau an die Anweisung halten, nach dem besten Wissen, wie er wusste, dass Gott wollte, dass er es bauen sollte. Aber da war für Noah noch mehr Gnade nötig. Und sehr oft sehen wir das gar nicht. Es ist nicht Äußerliches, eine äußerliche Disziplin, wie du mit deinem Körper umgehen sollst, sondern eine innere Disziplin, dass du wachsam bist über dein Herz, dass dein Herz rein bleibt. Gereinigt und rein bleibt. Um mehr als ein Jahr zusammenzuleben, sozusagen in der Gegenteil, gegen andere, sozusagen Angesicht zu Angesicht, dass man immer so eng zusammenlebt, wo man sich immer wieder sieht und dass da nicht etwas Böses und böse Gedanken, Gefühle hineinkommen. Weil dann hätte Gott sie einfach gelassen. Gott's Segen hätte sie verlassen. Und sie wären in diesem Schiff gewesen, eingeschlossen in diesem Schiff, ohne Gott. Weil wenn die Schwiegertochter vielleicht Gedanken erlaubt hätte über die Schwiegermutter, oh, sie ist so und so, oh, und die Mutter gegen die Schwiegertochter angefangen hätte, schlechte Gedanken zu erlauben. Und lieber Freund, ja, du musst dich reinhalten, du brauchst Hygiene, um dich gegen den Virus zu schützen. Aber mach ganz sicher, dass Gott in deiner Mitte ist, dass der Segen Gottes in deiner Mitte ist. Sonst hätte es da in der Arche sich sozusagen umwandeln können, dass Hölle auf Erden für sie geworden wäre. Ich sage euch, es kann unerträglich werden in der Gemeinde Christi, wenn Gott nicht in unserer Mitte ist und wenn wir nicht mit reinen Herzen weitergehen. Da hätte noch eine schlimmere Hölle in der Arche zustande gekommen sein als die Hölle draußen, wo die Menschen gelitten haben, ertrunken sind und wo sie elendig zugrunde gegangen sind. Die Gemeinde kann ein unerträglicher Platz werden, weil wenn wir Sünde in unserer Mitte erlauben. Wo ein Mensch fühlt, spring lieber raus und ertrinke, als mit dieser Gruppe zusammenzubleiben. Freunde, seid vorsichtig, dass Gott nicht seine Hand von dir in eurer Mitte entzieht, dass er sich nicht entzieht von euch. Es kann Himmel auf Erden sein in der Erde, aber es hätte auch die Hölle auf Erden werden können in der Arche. Und manchmal in christlichen Familien, und manchmal in Gemeinden, ist es unerträglicher als draußen in der Welt. Weil wir sind so eifersüchtig gegeneinander. Wir richten uns gegenseitig. Und wir erlauben Sünde in unserer Mitte. Und wir sitzen, haben Lust gegeneinander. Die schlimmsten, scheußlichsten, stinkendsten Sünden können hervorkommen in der Gemeinde. Ich weiß nicht, was während der Reise in der Arche geschah. Die Bibel sagt, die Erde ging ist aufgebrochen. Es war nicht nur Regen, der von oben herabgegangen ist, sondern Wasser, die aus dem Grund, aus den Tiefen hervorgekommen ist. Und so kann es gut sein, diese im Verhältnis dann kleine Arche, dass sie von solchen Wellen erfasst ist, raufgerissen wird, dann wieder runtergefallen ist und hin und her gedreht hat. Es kann sein, dass sie drinnen in der Aske zu Fall gekommen sind, unsicher geworden sind, die Richtung verloren haben, wir wissen nicht. Da könnte vielleicht ein großer Stamm der vielleicht gegen das Schiff geschlagen hat und vielleicht sogar Wasser hereingekommen ist, weil da ein Riss entstanden ist und sie mussten schnell anfangen zu reparieren. Es ist nicht immer alles so einfach, wie es von außen manchmal aussieht. Aber in diesen allen mussten sie eins bleiben und Liebe zueinander haben. Und so wie Paulus sagt, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. Schau um dich herum. Die Person, die du am niedrigsten anschaust, Christus sagt, was du dem Letzten, dem Niedrigsten getan hast, das hast du mir getan. Aber da ist noch eine Charakteristik, die alle haben mussten. Sie mussten alle den Glauben behalten, bewahren. Darf ich es nochmal sagen? Sie mussten alle den Glauben bewahren müssen. Weil diese Bauen der Arche, diese Arche selber, war etwas, ja, einfach etwas Komisches, Gewaltiges. Niemand hat je schon sowas vorher erlebt. Und da war niemand außerhalb, der damit einverstanden war, der zugestimmt hat. Wisst ihr, was geschehen wäre? Und leider geschieht das in der Gemeinde Christi. Die hätten ihren Glauben halbwegs verlieren können. Und wenn wir unseren Glauben verlieren, werden wir gegeneinander gehen. Wir werden anfangen, dass wir uns gegenseitig attackieren. Wenn wir nicht unseren Glauben erhalten, zusammen wie Noah, dass wir mit Noah eins bleiben, dann wären wir gegen Noah gegangen. Freund, sei sehr vorsichtig. Hat der Teufel nicht es schon recht gekriegt, dich von deinem Glauben zu berauben, dass er dir deinen Glauben beraubt hat? Dass du nicht mehr glauben kannst, dass das von Gott ist. Um so anders zu sein wie die Welt, sich so anders kleiden zu müssen als die Welt, Musik zu haben, die so ganz anders ist als die von der Welt. Wir sind doch nur eine kleine Handvoll. Wir sind nur ein paar, ein Punkt, an Flecken. Die ganze Welt geht in eine andere Richtung. Warum? Und wer sagt mir, dass Noah die Wahrheit Gottes hatte? Wer sagt, Noah ist nicht, hat seinen Verstand verloren? Mit dieser Geschichte und Arche und Flut. Und noch darüber hinaus, wenn dann Sachen ein bisschen schief gelaufen sind oder heute die Arche ein bisschen herumgeschwunken ist, dann wird man sich gegenseitig noch aufeinander gefallen sein und auf meinem Fuß gestanden ist. Und dann wird der Teufel sagen, hier der steht auf meinem Fuß, ich halte mich hier da an diesem Pfosten fest und da kommt der hergeflogen und schlägt mich von diesem Pfosten weg. Aber wo hat das alles begonnen? Es hat mit einem Mann angefangen, der in der Lage war, die Stimme Gottes zu hören. Ich weiß nicht, ob ich noch nie, glaube nicht, dass ich je schon so viele Stimmen gehört habe, wie jetzt in dieser Corona-Zeit, wo Menschen sagen, die haben die Stimme Gottes gehört. Jeder, Hans und Franz, hat seine eigene Idee, warum es da ist und warum es gekommen ist und dies und das und jenes. Aber Freunde, die Tatsache da ist, wenn du erkennst, dass du erkennst, du bist nur so eine kleine Grille, die da durch das Auditorium hindurch durchkrabbelt. Wisse, da ist ein Gott im Himmel, der das erlaubt hat. Das wird dir deinen Frieden bewahren und das wird dir auch Zuversicht geben, weiterzugehen. Nun, jetzt komme ich zu diesem Lied, das mich eigentlich zu diesem Thema gebracht hat. Es geht immer wieder durch meinen Kopf und ich weiß nicht, wie oft ich schon zugehört habe oder mir angehört habe. Und das alles geht darum, um die Stimme Gottes zu hören. Und das hat William Cowper geschrieben. William Cowper war ein guter Poet, Gedichteschreiber. In 1700. Ich habe ihn schon mal bei einem anderen Gottesdienst erwähnt, darüber gesprochen, aber er ging durch Schwierigkeiten. Und in diesen hat er, ja, beinahe, oder man kann sagen, seinen Verstand verloren. Ich glaube, das war in 1700 herum, 3 Jahre in einer, ja, so eine Anstalt war. Aber da war ein Mann, ein Christ, der zu William Cowper gesprochen hat und ihm beigestanden ist. Ratet, wer das war? Das war John Newton, der das Lied Amazing Grace geschrieben hat. Wie schön ist diese Musik. Aber der einen Verlorenen errettet hat. Ich war einst verloren, jetzt bin ich gefunden. Und William Culper kam wieder zu seinem Verstand. Und dann hat er dieses Lied geschrieben. Der erste Vers sagt Folgendes. Achte meine Seele, es ist der Herr. Das heißt auch, wache auf meine Seele, sei wachsam, dass du es nicht verpasst, das Achte. Es ist, als er seine Seele ruft und sagt, steh auf, Seele. Sei wachsam jetzt, weil es ist der Herr, der hier spricht. Die Stimme kommt zu dir und mir, und wenn du diese Stimme in dein Herzen hörst, es ist ganz intim und es ist für mich gemeint. Es ist Gott, der zu mir spricht. Er spricht nur über seine eigene Seele. Aber es ist, als wenn jemand zu ihm sagt, achte, wach auf, Seele. Es ist der Herr. Das, was jetzt gerade um uns ist, hier ist der Herr. Und die Stimme übergeht sozusagen, übertönt all die Stimmen, die um dich herum sind. Und du erkennst die Intimität dieser Stimme. Das ist für mich, Gott spricht zu mir. Freunde, es kann zu einer Person kommen, zu dir und mir, wo wir mit den dunkelsten Sünden beschäftigt sind, die man sich nur vorstellen kann. Gott geht nicht am Sünder vorbei. Er geht zum Sünder in der tiefsten Finsternis der Sünde. Und da ist so viel Lärm um ihn herum. Gott kommt und er spricht. Wo du dann erkennst, hey, ach, das ist anders. Hier, das ist der Herr, der jetzt spricht. Du bist vielleicht im Fleisch, bist fleischlich, du willst noch tiefer in Sünde hineingehen. Du hast das Verlangen, in die noch tieferen Geheimnisse des Teufels hineinzukommen. Du bist vielleicht einer der schlimmsten Art von Satanismus, wo du beschäftigt bist. Und doch bist du nur eine kleine Grille vor Gott, in den Augen Gottes. Auch wenn Gott sagt, oh, du bist so mächtig und voller Kraft. Du hast all die Macht, Menschen zu heilen. Deine Medizin ist die beste, die stärkste. Zaubermedizin, was auch immer. Du hast vielleicht einen ja, einen Sack voller Sünde hinter dir. Gott achtet nicht darauf. Er kümmert sich nicht darum. Er kommt zu dir, so sündhaft wie du bist. Und plötzlich erkennst du, achte, wache, meine Seele, das ist der Herr. Du bist vielleicht in der Mitte von Kämpfen, die du zu kämpfen hast. Vielleicht fühlst du, dass du dein Verstand verlieren könntest. Du hast nur noch einen Kampf und ein Ding, dass du noch eben nicht deinen Verstand verlierst. Du hast nur noch einen Kampf, deinen Kopf über Wasser zu halten. Da ist keine Zeit mehr, an irgendetwas anderes zu denken. Nur noch eins, deinen Kopf über dem Wasser zu halten. Und hier außen nichts heraus. Kommt diese Stimme. Und du erkennst, diese Stimme ist anders. Anders als die Stimmen, die ich gehört habe. Es kommt so, dass man es leicht übersehen oder überhören kann und es ja nicht mitbekommen hat. Aber es kommt so liebend, so positiv. Du kannst nicht glauben, dass Gott in solch einer Liebe zu mir spricht, nach all dem, den Sünden, die ich begangen habe. Aber etwas, du weißt nicht, wer es ist, das sagt zu dir, wach auf, wache. Ja, da ist viele Aktivitäten, versucht nicht zu ertrinken, aber hör auf und hör, wache, da spricht der Herr. Das sind vielleicht auch andere Stimmen, die laut in dein Ohr schreien. Dein Ego, dein Stolz, dein Ego muss errettet werden. Du willst ihn ja nicht verlieren. Die Stimme des Selbstrespekts. Wenn du sagst plötzlich, ja, Leute werden nicht mehr auf mich hören, mich nicht mehr anerkennen, wenn ich jetzt auf diese Stimme höre. Da ist eine Stimme der Finanzen, die jetzt in deine Ohren schreit. Deine Familie, die dir sagt, das ist deine Kultur, das ist unsere Kultur. Verrate deine Familie nicht, deine Vorväter nicht. Das ist doch unsere Kultur. Das ist unsere Nation. Verrate das nicht. Und dann sagt die Stimme, achte, meine Seele, dies ist der Herr. Du erkennst, der Herr hat die Autorität. Er ist Herr und Meister. Er hat die Autorität über alles um dich herum und alles, was dir geschehen könnte. Er hat die Gewalt darüber. Er hat dein Leben in deiner Hand. Er ist Herr. Deine Gesundheit ist in seinen Händen. Er ist der Herr. Es ist nicht nur irgendein Geist, eine Stimme, die zu dir spricht. Das ist der Herr. Es ist wie ein Befehl, der von den Engeln kommt und sagt, jetzt steh mal auf. Sei wachsam, achtsam. Hier spricht der Herr. Achte meine Seele. Hier, das ist dein Heiland. Höre seine Worte. Er ist nicht nur der Herr, er ist auch dein Heiland, Erlöser. Er kann dich erretten von der schlimmsten Sünde, in die du vielleicht fallen konntest. Und dann kommt die größte Überraschung. Es ist nicht nur, dass der Herr jetzt an dir vorübergeht, dass du für ein paar Sekunden in seiner Gegenwart warst. Nein, hier, da heißt es, das ist dein Erlöser. Hör seine Worte. Kann es sein, dass diese kleine Grille, die ich bin, dass ich hören kann, dass Gott für mich eine Botschaft hat? Oh, lieber Freund, hast du je schon diese Stimme gehört, wo du fühlst, du könntest einfach in ein Loch verschwinden könntest, weil du ja es nicht wert bist, dass du die Stimme des Königs, den himmlischen Königs hören sollst? Da, dein Erlöser, da kommt etwas, hör sein Wort. Und wenn Gott sagt, das ist dein Heiland, dann hör sein Wort. So, wenn er so spricht, dann wirst du auch plötzlich dir bewusst sein, wer du bist, deine Sünden dir bewusst werden, all das, wovon er dich erlösen will und wird. Kein Wunder, als dieser Mann wieder aus so einem Institut der Geisteskranken wieder herausgekommen ist und wieder auf seinen Füßen gestanden ist und hören konnte, wo er plötzlich erkannte, hier, da ist Gottes Wort, er hat ein Wort für dich. Ach, hier ist schon genug, dass du in meiner Gegenwart kommst, aber dass du ein Wort gerade für mich hast, dass du zu mir sprichst. Jesus spricht und er spricht zu dir, sagt dieser Vers, der eine Vers. Und was sagt der Herr zu dir? Armer Sünder, liebest du mich? Wir brauchen diese Liebe für ihn. wo wir sagen, die Stimme, du arme Sünde, du liebst mich. Er nennt dich arme Sünder. Egal wie groß du bist. Ja, in deinen eigenen Augen bist du vielleicht groß. Macht nichts aus, wie reich du warst oder bist, wie mächtig du bist. In seinen Augen bist du nur ein armer Sünder. Nur ein armer Sünder. Und dann fragt er, sag mal, armer Sünder, liebst du mich? Ja, wie kannst du das fragen? Ich bin ein Sünder. Ich habe dich gehasst. Mein ganzes Leben war ein Fluch gegen dich. Wie kannst du jetzt denken, dass du mich fragst, ob ich dich liebe? Aber er sagt es, weil er sieht, da ist Hoffnung für dich. Auch wenn Menschen dich schon abgeschrieben haben und sagen, für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Er hat noch Hoffnung für dich. Und er sagt, sage, arme Sünder, liebst du mich? Sag mir, liebst du mich? Und er gebraucht die Worte, arme Sünder, auch in Mitleid. Er hat Mitleid mit dir, armen Sünder. Er fühlt für dich, du tust ihm leid. Weißt du, du kannst nichts in dieser Welt tun. Das dich disqualifiziert, dass er zu dir sagen kann, sag mir, armer Sünder, liebst du mich? So wie er zu Petrus gesprochen hat, nachdem Petrus ihn verleugnet hat. Dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und er kam zu Petrus, hat zu Petrus gesagt, Petrus, liebst du mich? Dreimal fragte ihn, Petrus, liebst du mich? Sag mir, Freund, ja, ich weiß, du bist ein Sünder. Ich weiß, du bist voller Hass. Aber da ist ein Mann, den du noch lieben kannst. Der sein Leben für dich auf Golgotha gegeben hat, sein Blut für dich vergossen hat. Er ist es. Er ist der, den du noch lieben kannst. Und genau dieses ist das, was dir diese Liebe für Christus kann, gibt dir das Leben, wo du Nein zur Sünde sagen kannst. Ich lese noch die anderen Verse, ohne noch etwas dazu zu sagen. Es ist immer noch der Herr, der spricht. Ich wusste nicht, ob ich diese das Wort predigen kann, ohne emotional zu werden. Letzten Sonntag, als ich da dachte über den Gottesdienst, sage ich, ich kann ihn nicht halten. Ich werde zu emotional sein, zu gefühlsvoll sein. Es heißt, ich habe dich befreit, als du gebunden warst. Und als du verwundet warst, habe ich deine Wunden geheilt. Ich habe dich gesucht, als du herumgeirrt bist, und habe dich wieder zurechtgebracht. Hab deine Finsternis in Licht verwandelt. Kann die fürsorgende Liebe kann die Mutter die Liebe für ihr Kind verlieren? Ja, sie vergisst mich vielleicht, und doch, ich werde dich erinnern. Meine Liebe ist eine unveränderliche Liebe, höher als aller Hass, tiefer als die Tiefen unterhalb. Frei, treu und stärker als der Tod. Ich lasse die anderen Verse. Ich werde aber noch zwei Sätze von einem anderen Vers sagen, wo er zum Sünder spricht. Du sollst meine Herrlichkeit bald sehen. Wenn die Arbeit der Gnade ist vollbracht. Gott muss noch die Gnade vervollständigen in deinem und meinem Leben. Gott sagt, ich erhalte dich in dieser Welt, weil ich habe noch Arbeit der Gnade, die in deinem Leben vollkommen gemacht werden müssen. Die Arbeit der Gnade, da denken, wenn wir an Gnade denken, oh Gnade, Barmherzigkeit, Friede, Vergebung. Aber Freunde, da ist aber auch was Hartes dabei, um Gottes Gnade zu empfangen. Und dafür will ich noch etwas lesen von dem, was der Mann gesagt hat und geschrieben hat, der diesem William Cowper geholfen hat, John Newton. Er hat eben dieses wunderbare Lied geschrieben, erstaunliche Gnade, wie wunderbar. Amazing Grace. Als er errettet war, hat er dieses Lied geschrieben. Aber da war noch Arbeit der Gnade in sein Leben, die vervollständigt werden mussten. Und Freunde, diese Gnade, die noch weiter in unserem Leben wirksam sein muss. Weil sonst könnte es sein, dass wir mit Noah in die Arche gegangen werden, aber dann in der Arche hätten wir vielleicht Probleme geschaffen für die anderen. Weil ich noch nicht gebrochen war. Gottes Gnade war noch nicht vervollständigt in mein Leben. So, wenn du das Lied hörst, Amazing Grace, erstaunliche Gnade, denkst du, ja, das war alles. Und von jetzt an, John Newton hatte eine wunderbare Zeit, ein wunderbares Leben. bis dann Gott sozusagen sein Wirken in sein Leben begonnen hat. Und es tut mir leid, dass ich so viel lese. Aber erlaubt mir, dass ich auch diesen Vers lese. Er sagt, ich habe den Herrn gebeten, dass ich doch wachse. Im Glauben, im Leben, in Liebe. Und in jeder Gnade. Dass ich noch mehr über sein Heil wissen kann. Und noch ernstlicher sein Angesicht suche. Weil das ist, was er uns gelehrt hat. Er hat uns ja gelehrt zu beten. Und ich hatte das Vertrauen, dass er Gebete beantwortet. Aber es hat mich so weit gebracht, dass ich beinahe alle Hoffnung verloren hätte. John Newton sagt, dass in einer wohlgesinnten Stunde er doch meiner Bitte nachkommt. Und durch seine Liebe durchströmende Macht, dass er all meine Sünde eben auswäscht oder auslöscht, ja, und mir Frieden gibt, Ruhe gibt. Aber stattdessen hat er mich dahin geführt, dass ich das Übel erfassen konnte, das in meinem Herzen war. Er hat die ärgerlichen Macht der Hölle sozusagen, dass ja mein ganzes Herz erfasst hat. Und noch mehr, noch nicht nur, dass die teuflischen Mächte mich von meiner Sünde überführt und angeklagt haben, sondern deswegen Gott es selber getan hat, mit seiner Hand es getan hat. Als wenn er noch mein Leid noch schwieriger, schmerzhafter machen wollte. Er ist doch Gott. Und er sagt, Gott hat all die wunderbaren Pläne, die ich gemacht habe, hat er mir ausgelöscht, weggewischt. Und er sagt, Gott hat mein Herz gedemütigt, hat mich niedergelegt, niedergeworfen. Herr, warum ist das, dass ich zitternd geweint und geschrien habe, nachdem Gott dich ein paar Mal geschlagen hat, liegst du da mit Zittern, zittrig liegst du da. Wirst du diesen Wurm leben lassen und mich leiden lassen, bis ich eben sterbe? Aber er sagt, ich bin dein Wurm. Er sagt nicht, ich bin irgendein Wurm, sondern Herr, ich bin dein Wurm. Und dann hat der Herr ihm geantwortet. Es ist in dieser Weise, so hat der Herr geantwortet, dass ich Gebete antworte um Gnade und um Glauben. Diese innerlichen Kämpfe, Prüfungen, die gebrauche ich. Ich mache davon Gebrauch. Das ist ein Werkzeug in meiner Hand. Um dich frei zu machen von dir selber, von deinem Ego, von deinem Stolz, frei zu machen. Dass ich all deine Pläne und dein Dichten über irdische Freude zunichte mache, sodass du sozusagen alles in mir alles findest, dein ganzes Wesen in mir findest, dein Dichten in mir findest. Freunde, wenn ein Mensch noch nicht in so einer Weise von Gott gebrochen worden ist, dann wirst du wohl in der Arche vielleicht sein, aber weißt du, was du da tun wirst? Du wirst ein Problem werden, ein Problem für jeden Einzelnen, der in der Arche ist. Das ist der Fluch in der Gemeinde Jesu Christi. Menschen, die nicht bereit waren, durch die Mühle Gottes zu gehen, die werden dann ärgerlich aufgebracht. Der hat das gegen mich getan und der hat das getan, der ist auf meine Zehen gestanden und dann schlussendlich ist nur noch ein großes Problem. Und du bist zu keinem mehr in der Arche zum Segen. Es wäre besser gewesen, wenn du gar nicht in der Arche mit Noah gewesen wärst. Wir wissen, da ist ein himmlischer Noah, der die Arche gebaut hat. Nicht mit Holz, aber mit seinem Fleisch. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Für dich und mich zu zahlen, für dich, ja, dass wir sicher sind am Gerichtstag, sodass du und ich ein Segen für die Gemeinde sind. Auch wenn wir nicht bereit sind, durch diese Mühle hindurchzugehen, durch die John Newton hindurchgehen musste. Können wir vielleicht unsere Position, die bevorrechtigte Position, können wir verlieren, um mit Noah in der Arche zu sein, in der Arche oder in Gemeinde Christi zu sein. Und ich werde zum Fluch für jeden Einzelnen um mich herum. Ich werde sie hassen. Ich werde sie von hinten im Rücken stechen und werde Leben schwierig machen. Möge Gott dir und mir gnädig sein. Die Arche, die Christus gebaut hat, war kein Witz. So auch mit Noah. Da war niemand, der ihn unterstützt hat. Niemand hat erkannt, dass er eben die Arche gebaut hat, Christus, und er hat auch oft zu seinen Jüngern gesprochen, aber die haben es nicht verstanden. Er war allein. Als er dann am Kreuz hang, hang er allein. Aber er hat den Preis bezahlt, das ihm das Recht gegeben hat, dass er zu jedem Einzelnen von uns, von euch kommt, ob du hier Südafrika oder Übersee bist. Und er fragte dich, sag, armer Sünder, liebst du mich? Er kann dich und darf dich Sünder nennen. Ob du der Präsident des Landes bist oder ein König bist, für ihn bist du nur ein armer Sünder. Aber wenn du ihn liebst und du dich bekehrst, zu ihm kommst, kann er dich erretten. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für das Beispiel durch dein Wort. Möge es doch eine tiefe Narbe in unsere Herzen machen, dass wir nie mehr dieselben sind. Und wenn jemand dich jetzt reden gehört hat während diesen Gottesdienst, wo du dich zu ihm wendest und sagst, sag mir, armer Sünder, liebst du mich? Möge er oder sie dir antworten und sagen, ja, Herr. Und zu dir läuft, um Vergebung der Sünden zu empfangen und das Heil zu empfangen. Amen.